361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.
Ist Wohlstand für alle möglich oder hat der Wohlstand der einen die Armut der anderen zufolge? Und was verstehen wir überhaupt unter Wohlstand? Nur eine möglichst große schwarze Zahl auf dem Konto? Diesen Fragen wollen wir in der zweiten Staffel unseres KSÖ-Podcasts nachgehen. In der ersten Folge haben wir den Begriff Wohlstand genauer zu fassen versucht. Die Folge mit Sebastian Thieme kann übrigens weiterhin nachgehört werden, so wie alle früheren Folgen der ersten Staffel auch. Mein Name ist Henning Kling und ich bin Moderator an der Seite von Gastgeber KSÖ-Direktor Markus Schlagnitwald. Markus, was erwartet die Hörerinnen und Hörer denn heute?
Heute wollen wir einen Schritt weitergehen als beim letzten Podcast mit Sebastian. Wir wollen uns fragen, wie der Wohlstand der wenigen mit dem guten Leben für alle zusammenhängt oder ob das überhaupt zusammengehen kann. Vielleicht etwas zugespitzt gefragt, wie lange kann sich unsere Gesellschaft und die Politik, die um sozialen Ausgleich bemüht ist, wie lange können die sich die Rene Benkos noch leisten, die enorme private Vermögen anhäufen und zugleich im Fall des Scheiterns ihres Geschäftsmodells zigtausende Arbeitsplätze und damit Schicksale von Menschen gefährden? Gibt es nicht so etwas, wie es die katholische Soziallehre formuliert, eine Sozialpflichtigkeit von Vermögen und Vermögenden? Oder braucht es gar noch mehr, einen kompletten Systemwechsel? Das sind Fragen, denen wir heute nachgehen wollen.
Und dazu begrüßen wir Patrick Kaczmarczyk. Er ist promovierter Politökonom und berät unter anderem die UN-Organisation für Welthandel und Entwicklung. Zuletzt ist sein Buch Raus aus dem Ego-Kapitalismus erschienen. Darin entfaltet er den fast schon unzeitgemäß wirkenden Gedanken, dass die Polykrisen der Gegenwart nicht auf alternativlos gesichtslose Mechanismen zurückgehen, sondern letztlich auf politische Ideen, auf Ideologien, gar auf Philosophie. Wer eine Wirtschaft im Dienst des Menschen gestalten will, muss also zuerst die Ideen und das Denken verändern. Und dabei, wenn ich das richtig gelesen habe, kann auch die katholische Soziallehre eine wichtige Rolle spielen. Herr Kaczmarczyk, willkommen in dieser Runde, online hinzugeschaltet. Vielleicht können wir uns ja Ihrem Anliegen zunächst mal nähern, wenn Sie zunächst mal den Begriff Ego-Kapitalismus erklären. Was meinen Sie damit und welche Zäsur beschreibt der Begriff, sodass wir ja nicht mehr offenbar von sozialer Marktwirtschaft, sondern von etwas anderem reden müssen heute?
Ja, vielen Dank zunächst einmal für die Einladung zu diesem sehr, sehr spannenden Thema. Den Ego-Kapitalismus definiere ich als kurzsichtige und rücksichtslose Verfolgung von Eigeninteressen, was so die absolute Maxime des politischen Handelns betrifft, natürlich auch durch viele verschiedene Lobbyorganisationen mit beeinflusst. Aber das ist so der Kern und das steht im Grunde der Idee einer sozialen Marktwirtschaft gegenüber. Also man hat ja gerade mit der Katastrophe der beiden Weltkriege in Europa noch sehr, sehr schmerzhaft im Bewusstsein gespürt, was eine verfehlte Wirtschaftspolitik für katastrophale Folgen haben kann. Und dadurch hat man auch, also da waren die Amerikaner und John Maynard Keynes sehr, sehr stark mit dran an der Gestaltung der Neuordnung der Wirtschaft nach dem Krieg, die eben unter der Maxime stand, nie wieder Krieg. Und da war dann auch klar, dass man eine breite Masse am technologischen Fortschritt beteiligen muss, damit die Wirtschaft funktioniert, damit sie stabil ist und dass man dann immer wieder korrigierend eingreift. Und das ist uns völlig verloren gegangen, gerade jetzt in den 70ern und 80ern. Also das war auch interessanterweise schon etwas, was der polnische Ökonom Michał Kalecki 1943 beschrieben hat, dass eine solche Politik eben auf starken politischen Widerstand stoßen würde, weil gerade die Elite, die Kapitalisten, wenn man so will, damit natürlich einhergehend einen starken Machtverlust hatten. Und die würden dann, sobald erste Krisen kommen, mit allen Mitteln versuchen, das dann umzustürzen. Und das ist in den 70er, 80er Jahren dann passiert. Und das war dann die Zäsur und seither dominiert eben Ego-Kapitalismus, alles wird aufs Individuum runtergebrochen und das ist die Maxime, die die Wirtschaftspolitik jetzt bestimmt.
An was kann man das denn noch konkreter festmachen? Gab es spezielle gesetzliche Stellschrauben, die das ermöglicht haben, oder geht es rein um ein verändertes Denken der Wirtschaftstreibenden? Was sind so die Eckpfeiler, die man benennen kann, dass es so gekommen ist?
Da gibt es viele verschiedene Hebel, auf die man gucken kann. Ich glaube, ein schöner Indikator ist, wie sich die Lohnquote entwickelt hat. Also wenn man mal anschaut, welchen Anteil die Löhne an der Produktion insgesamt dann oder an den Einnahmen insgesamt ausmachen, wie viel geht an die Arbeit, wie viel geht ans Kapital. Die ist seit den 70ern, 80ern extremst zurückgegangen. Interessanterweise sowohl in den Industriestaaten sowie auch in den Entwicklungsländern. Und das war, also ich glaube, im Kern wirklich diese Machtverschiebung weg von der Arbeit hin zum Kapital, was man dann an der Tarifbindung sieht, die in Deutschland, wahrscheinlich aber auch in Österreich extrem zurückgegangen ist. Also wir sind jetzt bei, ich glaube, 43% Tarifbindung, wo dann die Gewerkschaften enorm geschwächt wurden. Und man sieht das selbst jetzt in einer Krise, auch wenn alle über einen Fachkräftemangel sprechen, die Löhne da überhaupt nicht mitziehen. Und das hat natürlich auch mit einer Verhandlungsposition der Arbeit zu tun, die da extrem geschwächt wurde. Von daher, das ist, glaube ich, so der Kern, um den sich da alles dreht. Und da wurde dann auch gerade den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eingebläut, hey, es geht jetzt nicht um Solidarität und Organisation, sondern jeder ist für sein eigenes Glück verantwortlich. Ja, genauso wie bei der extremen Akkumulation an der Spitze mittlerweile Ungleichheiten erreicht sind, die Demokratie gefährden. Auch dort wird dann immer gesagt, ja, das haben die sich dann aber irgendwie erarbeitet und das ist ja Leistungsfähigkeit und so weiter. Und deswegen geht man das dann nicht an. Also ich glaube, auf den Arbeitsmarkt, wenn wir den als zentralen Markt nehmen, da sieht man die Auswirkungen einfach am deutlichsten. Und die Faktoren, die darauf gespielt haben, waren dann eben ganz, ganz viele verschiedene Reformen der, ich sag mal, Grundrahmenbedingungen, ob das in der Europäischen Union war, mit den vier Freiheiten, ob das die Finanzialisierung der Unternehmen war, wo es dann immer mehr um kurzfristige Profite geht. Also man schaut von Quartal zu Quartal, anstatt langfristig zu gucken. Da gab es viele verschiedene Hebel, aber nirgendwo sieht man das aus meiner Sicht so deutlich wie am Arbeitsmarkt.
Wenn Sie das so ansprechen, Vertreter des aktuellen Wirtschaftssystems argumentieren immer wieder, und damit komme ich stärker zu unserem Thema Wohlstand zurück, dass ja trotzdem sozusagen mit dem Wachstum der Weltwirtschaft Armut insgesamt zurückgegangen wäre. So wird behauptet. Ja, alle werden sozusagen, haben Teil am Wachstum der Wirtschaft, an der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Wie würden Sie da darauf antworten?
Zunächst einmal ist das es nicht die Globalisierung war, weil global bedeutet ja weltweit, und letztendlich war es ein sehr, sehr stark regional konzentrierter Rückgang der Armut, also da vor allem auf China bezogen. Und China war jetzt, das ist ja auch etwas, was man gerne und oft von den ich sag mal, Priestern des Kapitalismus hört, dass China eben die Freiheit irgendwie erkannt hat und Freiheiten eingeräumt hat, und dass der Kapitalismus dann eben zeigt, was für eine tolle und innovative Kraft er entwickeln kann. Was natürlich, wenn man sich die chinesische Entwicklungsgeschichte anschaut, völliger Unsinn ist. Also da hat der Staat wirklich Sektoren rausgesucht, die er dann gezielt gefördert hat, über Subventionen. Es gab enorm strikte Kontrollen, was die Kapitalmärkte betrifft. Die wurden wirklich an die Kette gelegt. Kreditvergabe wurde staatlich gelenkt. Die Devisenmärkte wurden eingehegt. Also selbst heute haben wir ja noch zwei chinesische Währungen, eine für das Inland, eine für das Ausland. Es gab einen Joint-Venture-Zwang, wo dann eben Unternehmen, die gesagt haben, toll, wir können mit den super billigen Löhnen vor Ort und unserer Technologie unsere Lohnstückkosten enorm senken und damit dann eine sehr, sehr wettbewerbsfähige Position für den Export ausarbeiten. Die wurden dann aber gezwungen, ihre Technologien zu teilen, was vielen Entwicklungsländern sonst auch verwehrt bleibt. Also wo man hinschaut, war wirklich eine sehr, sehr starke Hand des Staates unterwegs, auch bei der Lohnpolitik übrigens. Gerade vom Beginn der Nullerjahre an hat China eine sehr, sehr rigide Lohnpolitik verfolgt, um eben auch weg von diesem exportgetriebenen Modell hin zu einem Modell zu kommen, das eher auf die Binnenwirtschaft konzentriert ist. Und wenn man China rausrechnet, dann fallen schon sehr, sehr weite Teile dieser globalen Erfolgsstory in sich zusammen. Wenn man dann noch so ein paar andere, geben wir zu, sehr bevölkerungsreiche asiatische Länder mit dazu nimmt, also Indien, Indonesien und Vietnam, dann bleibt im Grunde gar nichts mehr übrig. Von daher ist es eine Erfolgsstory, sage ich mal, die sehr, sehr stark auf Asien konzentriert ist, also nicht global. Im Gegenteil, wenn wir gucken, wie es global aussieht, ist es da deutlich, deutlich düsterer. Also jetzt gerade in Afrika sehen wir überhaupt gar keinen Fortschritt. Auch in Lateinamerika ist die Armutsbekämpfung teilweise nicht wirklich sehr erfolgreich gewesen oder verschärft sich jetzt gerade noch, wenn wir sehen, was in Argentinien passiert. Von daher, das ist ja eine Geschichte, die, ich sag mal, an der Oberfläche vielleicht schön aussieht, wenn man dann so diese Grafiken zeigt, wie viele Menschen da jetzt zu Wohlstand gekommen sind oder raus aus extremer Armut fallen, die erhält dann schon einige Kratzer. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, was Sie auch erwähnt haben, wenn man jetzt mit bestimmten Schwellenwerten rechnet, ist es auch so, dass sobald man, ein bisschen über diese Schwelle kommt, dass man dann schon raus ist aus der Statistik. Also interessanterweise zeigen die letzten Berechnungen, dass jede Verschiebung der Armutskurve um 10 Cent 70 Millionen Menschen mehr im Durchschnitt wieder in die Armut bringt. Ja, also das ist sehr, sehr stark am unteren Ende, sage ich mal, konzentriert. Und real macht es natürlich keinen Unterschied, ob ich jetzt 2,10 Dollar oder 2,20 Dollar pro Tag habe. Also das wird niemand merken. In einem Fall bin ich natürlich unter der Statistik, im anderen nicht. Und wenn wir uns dann anschauen, also 13 Dollar pro Tag ist das, was in der Literatur als Schwellenwert bezeichnet wird, um dauerhaft der Armut zu entrinnen. Also jetzt nicht das beispielsweise eine Naturkatastrophe oder Krankheit, die Leute zurück in Armut treibt. Und auch dort sehen, gerade ohne China, haben wir dort eine Armutsentwicklung gehabt, die flach ist wie ein Brett. Und wenn wir uns die Wohlstandsgewinne insgesamt anschauen, also dessen, was möglich wäre, kann man schon sagen, dass die Wirtschaftspolitik auf globaler Ebene versagt hat. Ich möchte vielleicht auch noch mal eine andere Zahl hier mit in den Raum werfen, was gerade die ärmsten Länder dieser Welt betrifft. Also die kriegen ja von der UNO einen Status verschrieben als Least Developed Countries, kurz LDC. Und es gibt 45 Länder, die unter diese LDC-Kategorie heute noch fallen. Also auch ein beträchtlicher Anteil, wenn man, ich sag mal, die globale Länderlandschaft anschaut. Und seit 1971, seit diese Kategorie eingeführt wurde, haben es nur 7 Länder geschafft, aus dieser Kategorie zu entkommen. Das heißt, die meisten Länder blieben in Armut. Und wenn man sich mal anschaut, wie ich sag mal, das internationale Finanzsystem und Handelssystem diese Länder in ihrer Entwicklung einschränkt, dann braucht man sich überhaupt nicht wundern, dass die aus der Armut entrinnen. Also da würde ich mal so ein bisschen, ich sag mal, diese Erfolgsstory relativieren.
Sie haben am Beginn Ihres Statements China sehr hervorgehoben. Also wenn China nicht sozusagen sehr stark politisch eingreifen würde in die Wirtschaft, dann würden die Statistiken vielleicht noch viel schlimmer aussehen. Heißt das im Umkehrschluss, Sie sehen das wirtschaftspolitische Agieren Chinas als vorbildhaft, um dem Ego-Kapitalismus wirksam entgegenzutreten?
Mit starken Einschränkungen, würde ich mal sagen. Also bei einigen Grundprinzipien würde ich ja sagen, ja, genau über diese Hebel muss eben Entwicklung ermöglicht werden. Also gerade jetzt, was die Steuerung der Kapitalmärkte betrifft, was Industriepolitik betrifft, was in den letzten Jahren dann auch die Lohnpolitik betrifft. Also da gab es schon, ich sag mal, Aspekte, die vielen der Länder einfach verwehrt bleiben, weil sie über bestimmte Handelsregime oder eben in Anführungszeichen Hilfsprogramme des IWF, der Weltbank, extrem eingeschränkt werden in dem, was sie tun. Ja, auch öffentlich-private Partnerschaften werden dort ja ständig gepusht in den anderen Ländern des globalen Südens. Und China hat eben was gemacht, was vielen anderen Ländern verwehrt bleibt, was so dem conventional Mainstream, sage ich mal, der Entwicklungsökonomik widerspricht. Und darüber haben sie es geschafft, wirklich 800 Millionen Menschen in extrem kurzer Zeit aus extremer Armut zu befreien. Und wenn man mit den Menschen in China spricht, dann ist es auch eben so, dass gerade die ältere Generation sich auch jetzt noch gut daran erinnern kann, wie es eben war, wenn man nicht wusste, ob man den Tag über genug zu essen haben würde und nicht mehr mit dieser Prekarität leben muss. Das heißt, die materielle Grundlage dort hat sich enorm verbessert und das hat den Menschen natürlich auch deutlich mehr, ich sag mal, Freiheitsgrade in ihrem Handeln ermöglicht. Im Umkehrschluss ist es natürlich so, dass wenn man jetzt einige Demokratien in Afrika beispielsweise anschaut, wo dann aber 70% der Leute in extremer Armut leben, kann man ja auch nicht wirklich von Freiheit sprechen. Das ist der erste Punkt. Also Freiheit hat verschiedene Aspekte und ich glaube auch, dass es jetzt gerade mit den neueren Generationen, oder mit den jüngeren Generationen, die diese Armut, diese extreme Armut von vor 40, 50 Jahren nicht kennen, dass man denen natürlich auch noch wird mehr bieten müssen. Das heißt, ich glaube nicht, dass das ein unbedingt nachhaltiges Modell ist, sagen wir es mal so. Und zugleich kann man auch nicht die Augen vor den vielen Nebenwirkungen verschließen. Also gerade was den ökologischen Verschleiß betrifft, war das, was in China passiert war, enorm. Ja, das muss man sagen, wenn andere Länder das Modell 1:1 kopieren wollen würden, dann könnten wir den Planeten direkt begraben. Das heißt, dort müsste es auf jeden Fall einen anderen Ansatz gehen. Auch was die Entwicklung der Ungleichheit betrifft, ist das in China extrem und das schadet einfach jeder Gesellschaft. Also ich würde mal, was China betrifft, sagen, ja, einige wesentliche Hebel, die sie in ihrer Entwicklung benutzt haben, das kann man wirklich als Role Model für Wirtschaftspolitik insgesamt sehen. Auf der anderen Seite muss es noch inklusiver werden, das Wachstum, man muss der Entstehung extremer Ungleichheiten vorbeugen und natürlich auch der Punkt der politischen Freiheiten ist etwas, was meines Erachtens zu einer guten, nachhaltigen Entwicklung führt und auch da ist in China noch viel Luft nach oben, um es auch mal sehr, sehr vorsichtig auszudrücken.
Wenn wir den Blick mal sozusagen auf unseren europäischen Kontext werfen, auch hier wird ja in der jüngeren Vergangenheit eigentlich vom Ausrinnen des Mittelstandes häufig gesprochen oder dass der Mittelstand selber immer prekärer wird, dass die Grenze sozusagen zwischen Armut, Prekarität und mittelständischem Wohlstand auch durchlässiger wird. Also was wären hier so Maßnahmen, konkrete politische, wirtschaftspolitische Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken, um den Mittelstand der Gesellschaft eigentlich stabilisiert, den Zusammenhalt in einer Gesellschaft im Wesentlichen herstellt. Was wäre hier zu tun im europäischen Kontext?
Also ich glaube, da können wir tatsächlich teilweise, also auch nur wirtschaftspolitisch, weniger gesellschaftspolitisch, aber wirtschaftspolitisch können wir auf die USA schauen, wie sie in rapidem Tempo ihre Wirtschaft transformieren über eine Industriepolitik, die ich extrem klug designt finde. Also man definiert eben ökologische Ziele der Nachhaltigkeit, der strategischen Unabhängigkeit und wirft dann einfach unglaublich viel Geld da drauf. So, und natürlich wird das Geld jetzt auch nicht einfach so dahin geworfen, sondern es ist mit bestimmten Bedingungen verknüpft. Also beispielsweise müssen prevailing wages gezahlt werden, also jetzt nicht nur Mindestlöhne, sondern prevailing wages, also das, was in einer Branche üblich ist. Gewerkschaftliche Organisationen gehört mit dazu. Gewerkschaften erleben ja, auch wenn sie in den USA natürlich deutlich mehr in Mitleidenschaft gezogen wurden als in Europa, dort einen neuen Aufschwung. Und also solche Dinge wie Aktienrückkäufe beispielsweise werden dann auch verboten, wenn man eben diese Subventionen annimmt. Also da kann man schon extrem viele, ich sag mal, ökonomisch schädliche Faktoren dieses Modells über eine solche Industriepolitik adressieren. Und dann muss man eben vor allem über die fiskalische Seite aus meiner Sicht deutlich mehr tun, um den Umbau voranzutreiben und dann über die Lohnpolitik sicherstellen, dass dieser technologische Fortschritt, der dabei entsteht, dass der wirklich der breiten Masse zugutekommt und sich nicht irgendwie nur in den oberen paar Prozent versammelt. Und das sind, glaube ich, auch so die zentralen Hebel, die man da jetzt wirtschaftspolitisch, zum Teil muss man ja auch sagen, kommt das ja auch mehr sogar aus der Europäischen Union. Man denke an die Plattformrichtlinie, die dann eben die Arbeitsbedingungen für die Plattformarbeiter deutlich verbessern wird, was vor allem aus Deutschland aus dann torpediert wurde. Man denke an das Lieferkettengesetz, was auch aus Deutschland torpediert wurde. Man denke an die Mindestlohnrichtlinie, die Deutschland nicht erfüllt, ja, wo dann der Mindestlohn bei über 14 Euro läge. Und genau, das ist, glaube ich, so der zentrale Hebel. Also auf der einen Seite industriepolitisch klug gezielt die Sektoren fördern, die man fördern will. Auf der anderen Seite gucken, dass der technologische Fortschritt der breiten Masse zugute kommt. Und dadurch würde man auch, also auf der einen Seite dann den Sozialstaat entlasten, was natürlich ne auch vielen dann immer so ein bisschen zuwiderläuft. Aber auf der anderen Seite dann auch, glaube ich, deutlich mehr dem Menschenbild entsprechen, dass Menschen eben nicht von Sozialhilfen auf Sozialhilfen angewiesen sein wollen. Also das ist ja schon mal eine Grundannahme, die im öffentlichen Diskurs oft falsch ist, ja, dass man denkt, so der Mensch ist per se faul und will sich in die soziale Hängematte legen. Nein, das stimmt einfach nicht. Und da muss man dann eben gucken, dass man die Primärverteilung korrigiert. Also nicht, dass wir bei den Löhnen extreme Ungleichheiten haben, die dann hinten raus durch Umverteilung irgendwie gelöst werden, sondern dass man schon von vornherein auch dafür sorgt, dass die Menschen, die arbeiten, von ihrer Arbeit auch gut leben können.
Jetzt haben Sie gerade das Signalwort eben schon fiskalpolitische Steuerungsmechanismen so in etwa gebraucht. Ähnliches wird ja in der Europäischen Union auch schon umgesetzt, auch in Österreich, wenn es darum geht, den ökosozialen Umbau zu forcieren. Also die CO2-Bepreisung zum Beispiel ist ja ein solches Instrument. Wenn ich Ihr Buch da aber richtig verstehe oder Ihr Plädoyer, dann ist das aber nur, sagen wir mal, im Sprung gehemmt, dieses Instrument einzusetzen, weil es ja nicht aus der eigentlichen Problematik einer sich rasant weiterdrehenden Konsumspirale herauswindet, sondern es wird einfach alles einbepreist, auch ökologische Schäden, auch wenn die sich letztlich dann, auch wenn das zu kurz greift, weil wir trotzdem in einer Konsumlogik das immer mehr drin bleiben, oder? Also das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Nee, und ich glaube auch, dass es einfach wirtschaftspolitisch nicht funktionieren wird. Also man kann den CO2-Preis gerne, ich sag mal, als Teilinstrumentarium benutzen, weil natürlich setzt man damit auch Anreize auf andere Methoden umzustellen. Man korrigiert teilweise dann natürlich auch die, also man würde jetzt in der Fachsprache sagen, Externalitäten, die nicht mit eingepreist sind. Also daran sieht man ja auch, dass Preise eben nicht, wie uns die gerade jetzt so die liberalen Jünger oder die libertären Jünger immer einreden, dass der Preis irgendwie alle Informationen, die es irgendwie gibt auf der Welt, dann schon widerspiegelt. Das ist völliger Quatsch. Also die Umweltschäden beispielsweise sind da überhaupt nicht mit inbegriffen. Von daher ist es auch sinnvoll, da korrigierend einzugreifen. Nur das wirtschaftspolitische Problem dabei ist, dass der CO2-Preis ein Instrument ist, um böses Verhalten zu bestrafen, also in dem Sinne Emissionen. So, das ist ein Hebel, den man wählen kann, aber es ist natürlich nicht ausreichend, um gutes Verhalten zu belohnen. Und das ist ja gerade das, was die Amerikaner anders machen, dass die dann eben sagen, Leute, es ist nicht so, dass wir euch bestrafen, wenn ihr euch böse verhält, sondern dass wir euch belohnen, wenn ihr eben in die richtigen Technologien und Energiesysteme etc. investiert. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Und man sieht jetzt gerade in den USA, wie die Produktion in wirklich zukunftsweisenden Sektoren hochläuft und wie Europa einfach vor sich hin stagniert. Und letzteres wird man wirtschaftspolitisch einfach nicht halten können, weil der politische Backlash, also wir sehen ja jetzt in Deutschland gerade das Umfragehoch der AfD, was Gott sei Dank so ein bisschen am Abflauen ist, aber nichtsdestotrotz wie so ein Damoklesschwert über allem schweben wird, was da noch passiert. In Frankreich ist es gut möglich, dass wir eine rechtsradikale Präsidentin bekommen. In Italien haben wir sie schon. Also das wird, wenn wir wirklich über ökologischen Umbau nachdenken wollen, dann wird es über den CO2-Preis alleine nicht gehen. Und das muss man begreifen, weil das ist so die Denke, die vorherrscht bei vielen. Das ist dann ja auch schön, weil man sich dann ja keine Gedanken machen muss, ne? Also als Politiker kann ich dann einfach sagen, ja, der Markt wird das schon irgendwie regeln. Wir machen das mit dem Preis. Und naja, man sieht dann eben, wenn das dann nicht so funktioniert, wie man sich das in der Theorie erhofft, dann gibt's einen gewaltigen Backlash. Und teilweise spielt das auch der fossilen Lobby natürlich in die Karten, weil die das genau wissen, dass wenn man beispielsweise jetzt, was weiß ich, 2,50 Euro, 3 Euro für den Liter Benzin zahlen muss, aber gleichzeitig die Menschen keinen vernünftigen ÖPNV haben, sodass die vom Land zu ihren Jobs beispielsweise gut angebunden sind, dann hat man überhaupt nichts erreicht, außer dass man die Wut der Menschen auf sich zieht und die dann eben ihr Kreuzchen bei der AfD setzen. So, von daher, es braucht diese Alternativen, und das ist so ein bisschen eine Operation oder eine Reparatur am fahrenden Wagen, die man da vollziehen muss. Man muss die Alternativen hochfahren, ohne dass man das bestehende Modell jetzt vollends gegen die Wand fährt, weil das wird politisch ein sehr, sehr böses Erwachen geben.
Ich stelle gerade fest, dass ich meine weltwirtschaftliche und vielleicht auch sozialpolitische Landkarte oder Weltkarte neu justieren muss. Sie haben eingangs China mit einigen politischen Maßnahmen fast als Vorbild hingestellt, auf meine letzte Frage, dann die USA eigentlich, die ja nicht unbedingt, zumindest in meiner Wahrnehmung, bekannt ist für ausgereifte und ausgebaute Sozialpolitik, als sozusagen Vorbild hingestellt mit der dortigen Industriepolitik, wo sozusagen Wohlstand für breitere Bevölkerungsgruppen sichergestellt wird. Ich gebe zu, das hat mich jetzt durchaus überrascht und muss ich neu denken. Aber das würde mich noch einmal zu der Frage führen, wo sehen Sie die Haupthebel, um Wohlstand für möglichst alle Menschen in einer Volkswirtschaft sicherzustellen? Ist das nicht mehr, wie wir das in Europa in vielen Staaten zu denken gewohnt sind, sozialpolitische Eingriffe und Steuerung durch den Staat, sondern eher wirtschaftspolitische Maßnahmen? Wo ist da hier der beste Ansatzpunkt und Hebel?
Also ich würde das gar nicht so gegeneinander ausspielen, weil gute Sozialpolitik ist auch ein wesentlicher Bestandteil guter Wirtschaftspolitik. Und das ist dann vielleicht was, wo die USA mehr von Europa lernen könnten, was beispielsweise die Tarifbindung betrifft, ja, dass man dort deutlich mehr Druck erhöht, dass eben gewerkschaftliche Organisationen in der Breite stärker stattfindet, was eine Re-Verstaatlichung des Gesundheitssystems betrifft. Das ist ja auch in den USA eine absolute Katastrophe. Was Zugang zur Bildung betrifft, das ist in den USA eine absolute Katastrophe. Also es gibt da schon extrem viele Punkte, wo man sagen muss, da sind die Amis noch nicht so weit, beziehungsweise wenn es eine wirklich nachhaltige Wende geben soll, wird es auch weitere Hebel geben, die sie betätigen werden müssen. Und in Europa wiederum, können wir uns vielleicht mehr von der Industriepolitik der Amis abschauen und da einfach ein bisschen pragmatischer werden. Und grundsätzlich muss ich sagen, finde ich es auch schwierig, wie, ich dachte schon seit den 90ern, seit Amartya Sen da Development is Freedom irgendwie veröffentlicht hat, wären wir schon raus aus dieser Debatte Sozial versus Wirtschaft. So, weil in seinem Buch machte er schon deutlich, dass es bei einer vernünftigen Wirtschaftspolitik darum gehen muss, die einzelnen Freiheitsgrade der Menschen zu erweitern. Und dazu gehören gute Bildungsstandards, dazu gehört Gesundheit und so weiter. So, das heißt, Investitionen in diesen Bereichen mögen sozialpolitisch klassifiziert werden, aber letztendlich heben sie natürlich das Potenzial einer Gesellschaft, wenn wir mal, ich sag jetzt mal aus dieser ökonomistischen Brille da drauf schauen, es ist natürlich auch Selbstwerte an sich, das zu haben so, aber stellen wir das mal kurz beiseite. Und diese sozialpolitischen Investitionen, ja, sind dann eben die Grundlage, sage ich mal, für eine vernünftige Entwicklung und Wohlstand in der Breite, genauso wie eine soziale Absicherung, die einem nicht, die Angst davor nimmt, dass man das, was man sich in der Zeit aufgebaut hat, wieder verliert, ist gerade in der Transformation, und da begreife ich beispielsweise auch die Union oder die Liberalen nicht, also jetzt auch wieder auf den deutschen Kontext bezogen, die dann sagen, ja, aber der Sozialstaat, also wenn ich weiß, dass bestimmte Jobs in Zukunft einfach wegfallen werden, gerade dort muss es dann eben ein Auffangnetz geben, das den Menschen Sicherheit gibt und sie nicht in eine unglaublich prekäre Lage zurückstürzt, weil auch das kann zum einen Produktionspotenziale negativ beeinträchtigen, zum anderen aber auch die Angst vor dem Abstieg, ne, das befeuert dann Ängste, die dann von Rechtspopulisten adressiert werden. Also auch dort ist für mich Sozialpolitik ein wesentlicher Bestandteil von Wirtschaftspolitik, ohne das gegeneinander ausspielen zu wollen. Und man sieht es gerade in Entwicklungsländern, also das finde ich dann immer im Kontext des globalen Südens so spannend, wenn ich dann zum Beispiel mit der UNO an Analysen bestimmter Länder, jetzt gerade viel in Afrika, in Ostafrika arbeite, dass man sieht, was fehlt, damit Märkte überhaupt vernünftig entstehen, sind im Wesentlichen öffentliche Güter. Also Gesundheitsversorgung, Bildung, Food Insecurity, weil obwohl dort produziert werden könnte, das meiste dann eben billiger in Europa ist. Also jetzt gerade die Agrarsubventionen, die machen europäische Produkte unschlagbar günstig. Ja, es fehlt an Bildungseinrichtungen, die sind völlig überlaufen, auch jetzt gerade mit diesem demografischen Wandel, der da in Afrika stattfindet. Ja, hat man dann teilweise Schulen, wo dann 100, 150 Kinder in einem Klassenraum sitzen oder irgendwie so. Also das sind einfach so die Grundlagen, die fehlen. Und weil sie hier in Europa irgendwie immer da waren, hat man sie lange Zeit vernachlässigt. Und das fällt uns jetzt auf die Füße.
Ich sehe schon, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang hier ein interessantes Gespräch führen. Das ist leider nicht in dieser Form möglich, aber es freut mich umso mehr, dass Sie, Patrick, Ende Mai, am 23. Mai abends hier in Wien auch sein werden, zu unserem ersten KSÖ-Forum zum Thema Wohlstand eben auch. Am nächsten Tag folgt dann noch ein wissenschaftlicher Fachtag, an dem Sie auch teilnehmen werden. Das freut mich. Also 23. Mai, 19 Uhr abends am Ignaz-Seipel-Platz im Jesuitenkeller ist die öffentliche Veranstaltung mit Ihnen als Keynote-Speaker und anschließendem Fishbowl-Podium. Herzliche Einladung an alle Interessierten, das ist öffentlich und bei freiem Eintritt. Aber eines möchte ich zum Abschluss noch fragen. Sie referenzieren immer wieder auch ausdrücklich auf Prinzipien der katholischen Soziallehre. Können Sie das noch etwas genauer präzisieren und konkretisieren, worauf Sie sich da genau beziehen, wenn Sie sagen, eine Wirtschaft, die sich an diese Prinzipien hält, welche sind das dann genau aus Ihrer Sicht, würde sozusagen Wohlstand für alle ermöglichen?
Also was ich bei der katholischen Soziallehre schön finde, ist, dass sie einen guten Ausgleich schafft zwischen diesem, ich sag mal, radikalen Individualismus und radikalen Kollektivismus. Also sie schafft es ja im Grunde, die verschiedenen Aspekte, die irgendwie miteinander zusammenhängen, in einen sehr, sehr guten Ausgleich zu bringen. Also die Soziallehre, die gibt's ja seit 1892 mit der ersten Enzyklika, wo das dann hochkam. Und dann wurden im Laufe der Zeit dann immer wieder dort, wo es dann am stärksten blutete, sage ich mal, wirtschaftspolitisch, jetzt nicht nur wirtschaftspolitisch, aber jetzt für die Argumentation relevant, wirtschaftspolitisch, da wurde dann eben der Finger in die Wunde gelegt. Also ob das jetzt bei der Gefahr des totalitären Kommunismus war, wo man den Wert des Individuums hervorgehoben hat oder wo es dann wiederum zu sehr in einen Hyperindividualismus ging, dass man sich dann stärker auf die Gesellschaft bezogen hat oder wo man die Natur zunehmend nur als ein ich sag mal, als einen Rohstoff gesehen hat, mit dem man umgehen konnte, wie man wollte, dass man das aus der Sicht der Ökologie dann nochmal klargestellt hat, dass das so nicht geht. Also es ist ein wunderbares Korrektiv, um einen Interessensausgleich vieler kurzfristiger Zielkonflikte, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich immerhin auf kurzfristige Zielkonflikte bezieht, zu schaffen. Und also das ist inhaltlich der Mehrwert, den ich darin sehe. Und strategisch finde ich die Soziallehre genial, weil also jetzt gerade, ich sag mal, im machtpolitischen Diskurs in der Öffentlichkeit ist es ja so, dass vor allem Ideen gegeneinander clashen. Also man kann im Grunde vergessen, wenn man irgendwelchen völlig verblödeten Ideen und Sprüchen, die überall aus jeder Ecke jeden Tag zu hören sind, wenn man denen dann irgendwie mit Empirie kommen will. Ja, also wenn es dann beispielsweise heißt, ja, die Menschen sind aber alle faul und müssen mit der Peitsche irgendwie zur Arbeit gejagt werden, dann kann man natürlich darauf verweisen. Ja, also ich habe ja auch im Momentum Quarterly beispielsweise ein empirisches Papier dazu verfasst mit einem Kollegen von der Uni Sheffield damals noch, wo wir eben gezeigt haben, dass das genau empirisch nicht haltbar ist mit den Daten, die wir vorhanden hatten. Aber das bringt ja nichts. Also, und wenn ich dann mit manchen CDU-Lobbyisten oder Lobbyisten mit CDU-Parteibuch, sagen wir es mal so, zum Beispiel spreche, also mit den Konservativen in Deutschland, und dann kommen die mit, ja, irgendwie alle faul, ne? Dann sage ich, ja, es ist ja schön, aber ich halte es mit der katholischen Soziallehre, dass der Mensch eben ein Geschöpf Gottes ist, das seine Potenziale in der Welt entfalten soll, dass der Mensch geboren ist zur Arbeit wie der Vogel zum Fluge und dass es deswegen an der Politik ist, dafür zu sorgen, dass das möglich ist, diese Potenziale zu entfalten. So. Und wenn man das das auf diese ideelle Ebene hebt, dann hört man nur ein Schweigen. Ja, zumal es ja auch oft noch die Konservativen sind, die sich ja in irgendeiner Form auf die Kirche beziehen. Wo ich mir dann aber denke, bei den Positionen, die sie vertreten, also wie macht ihr das? Habt ihr jemals in der Bibel irgendwas gelesen? Oder wenn ihr dann am Sonntag in die Kirche geht, macht ihr dann Augen und Ohren zu für die Stunde? Oder also ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Aber wenn man die Argumentation eben weg von der empirischen Ebene hin zur ideellen Ebene bewegt, dann kann man, glaube ich, auch gerade im Diskurs deutlich wirksamer unterwegs sein. Und das war für mich auch ein zentrales Anliegen, weshalb ich dann auf die Soziallehre sozusagen als Lösungskompass, jetzt nicht, dass die Kirche irgendwie Wirtschaftspolitik diktieren sollte, sondern einfach nur als Lösungskompass, als Orientierung, als frische Luft in einem doch sehr stickig gewordenen Zimmer, dass man das dann eben so begreift und so konzipiert.
Vielen Dank, Herr Kaczmarczyk, für diese Ausführungen. Wir haben ja, der Podcast heißt 361 Grad Sozialkompass und offenbar ist unsere Nadel auch im Wirtschaftspolitischen jetzt gerade ein bisschen durcheinander gedreht worden, wie Markus das eben schon gesagt hat. Um diese Nadel neu auszurichten, kann man sie auch hören. Vielleicht können wir noch mal eben dran erinnern. Markus, wann ist der Termin für alle Hörerinnen und Hörer?
Ja, am Donnerstag, 23. Mai, 19 Uhr, am Dr. Ignaz-Seipel-Platz im Jesuitenkeller wird es das erste KSÖ-Forum zum Thema Wohlstand geben. Da wird Patrick Kaczmarczyk die Keynote halten und anschließend gibt es dann eine offene Podiumsdiskussion mit ein paar geladenen Gästen, aber in der Methode der Fishbowl, das heißt, alle haben die Möglichkeit, auch aufs Podium zu kommen und mitzudiskutieren. Ja, 23. Mai, 19 Uhr.
Wunderbar. Jawohl, und alle anderen Infos dazu gibt es natürlich auch online auf ksoe.at und da kann man natürlich auch diesen Podcast abonnieren oder findet die Quellen, wo man den Podcast abonnieren kann. Und wir freuen uns natürlich auch über Empfehlungen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen
Markus Schlagnitbeit
und Henning Klingen.
361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.